Das ist ja auch der, letzten Endes der Grund, warum Staaten, nachdem es irgendwer mal so halb erfunden hat, warum die Staaten über den ganzen Globus das adaptiert haben, angenommen haben. Der eine, weil er das Vorbild der Engländer geschätzt hat und gesagt hat, so musst du es machen, dann stehst du gut da als König. Der andere, weil er Kriege gegen die Engländer verloren hat und gemerkt hat, wenn man es nicht so macht wie die, geht man unter. Aber im Lauf der Zeit haben einfach alle sich das Prinzip angeeignet. Warum? Und was ist das Ergiebige für eine Staatsmacht, das im Kapitalismus liegt? Der Staat muss nicht einer stationären Produktionsweise seine staatlichen Reichtumsquellen entreißen und sie schmälern dadurch, sondern der Staat hat durch seine Eigentumsgarantie den Standpunkt der Reichtumsvermehrung schon im Volk selber verankert. Er muss das Mehr, das er immer denen wegnimmt, das muss er nicht selber verordnen, sondern zu dem Mehr gibt es ein Streben in der Gesellschaft selber. In der Form des Interessensgegensatzes der Unternehmer untereinander. Jeder will das Wachstum seines investierten Kapitals. Und in der Form des Gegensatzes der Unternehmer zu den Arbeitnehmern, sie benutzen die Arbeitsamkeit der Massen, die auf ihre Arbeitsstellen angewiesen sind, um ihren Reichtum zu vermehren. Und der Staat ist in der bequemen Lage, sich an einem ständig wachsenden Plus beteiligen zu können durch Steuern. Und muss nicht das Plus, das er ihnen wegnimmt, ihnen immer entreißen und damit die Grundlage schmälern und beschädigen, sondern es ist eine Grundlage, die selber schon, die in sich schon wächst. Das ist der Reiz, den die Mächte alle am Kapitalismus entdeckt haben. Und kleiner Exkurs an der Stelle noch. Am selbstbewusstesten und ausdrücklichsten hat diese Lektion eigentlich der ehemalige Ostblock dort vollzogen. Die haben doch mal gemeint, sie machen eine andere Wirtschaftsweise. Die haben doch mal eine ganze Ära lang gesagt, so wie der westliche Kapitalismus wollen sie es nicht haben. Und letzten Endes war Gorbatschows Reformbedürfnis, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ist geboren aus, ja, so eine selbstwachsende Grundlage wie die, das möchten wir auch haben. Immer zu einem Plan plus verordnen zu müssen und dann mit der Trägheit der Gesellschaft kämpfen, die das von sich aus gar nicht so leicht hergibt, schien den Herrn im Kreml und dann in allen anderen Ostblockstaaten viel unbequemer als einen Kapitalismus vorzustellen, in dem das Wachstum ein immanentes, ein Zweck ist, der in die Gesellschaft eingepflanzt ist und nicht immerzu ihr durch staatliches Kommando neu abgerungen werden muss. Da haben wir jetzt den modernen Staat, er fördert das Wachstum seiner Unternehmerschaft und damit seine eigene Existenzgrundlage. Nach innen. Jetzt kommt der Grund, warum sie sich immerzu nach außen wenden. Das Wachstum, das der Staat fördert, hat aber eine Grenze. Und es ist die Grenze der Reichweite der Macht selber. Der Staat fördert auch in Deutschland immerzu, ja, Wachstumspolitik. Ich habe vorhin im Dezember einen Vortrag hier gemacht, Wachstum ist der große Imperativ der Wirtschaftspolitik, das, worum sich im Land alles dreht, Wachstum. Ja, alles soll wachsen. Aber mit den Landesgrenzen ist dann doch gegeben, es ist ein begrenzter Markt, es ist eine begrenzte Verfügbarkeit von Rohstoffen und Ressourcen, es ist ein begrenztes Potenzial von Arbeitskräften, durch die Landesgrenzen selber. Also die Macht, die das Kapital lizenziert, die mit seiner Eigentumsordnung die Macht der Unternehmer überhaupt stiftet, die Macht ist mit ihrer begrenzten Reichweite selber eine Schranke des Wachstums. Deswegen der erste Schritt moderner Imperialismus heißt jetzt nicht gleich erobern, sondern der moderne Schritt heißt, wie es unser Außenminister Genscher so schön gesagt hat, man muss den Grenzen das Trennende nehmen. Ja, schöner Widerspruch, den Grenzen das Trennende, sind sie doch Grenzen. Was heißt es, den Grenzen das Trennende nehmen? Das heißt, Die Beschränkung, die die Landesgrenzen für wirtschaftliche Betätigung darstellen, diese Beschränkung überwinden. Dadurch, dass man mit anderen Staaten übereinkommt, dass die es den eigenen Geschäftsleuten erlauben, auf dem fremden Territorium einzukaufen, zu verkaufen, womöglich Arbeitskräfte zu benutzen. Auch dieser Punkt, noch rückzublicken auf Alexander den Großen und Römische Reich und so weiter, auch das ist ein enormer Fortschritt gegenüber den alten Methoden der Ausplünderung von Nachbarn. Wenn der Staat den Nachbar ausplündert, einen Raubzug macht und dort alles wegnimmt, was nicht niedernagelfest ist, dann ist das Ding mit dem Raubzug vorbei. Das kann er nicht gleich wieder machen, weil dort gibt es ja erstmal nichts mehr. Sich das kapitalistische Wachstum anderer Gemeinwesen zunutze machen, ist es auf Dauer stellen der Nutzung der Nachbarn. Auf Dauer deren Wachstum als Mittel des eigenen nationalen Wachstums nutzen. Das ist erstmal der Reiz, der dadurch entsteht, dass man den Grenzen des Trennenden nimmt und auswärts einkauft, verkauft, Arbeitskräfte benutzt, wie man es im Inland auch tut. Dafür wird das fremde Land in der Regel heute, jedenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht mehr erobert und nicht mehr in den eigenen Herrschaftsbereich eingegliedert, so wie eine Kolonie, sondern der andere Souverän wird bestehen lassen, wird bestehen gelassen wollen. Der andere Souverän wird anerkannt. Man tritt ihm gegenüber als Staat und sagt, okay, ich gebe zu und lebe damit, dass in dem Machtbereich von dir nur gilt, was du sagst und willst. Dass in deinem Machtbereich kein Mensch einkaufen oder verkaufen darf, ohne dass du es erlaubst. Man anerkennt die Souveränität des anderen Staats, weil man ihn benutzen will, aber auch nur, damit man ihn benutzen kann und deswegen auch nur, soweit er sich benutzen lässt. Wichtiger Punkt. Das ist die erste Form der Nichtanerkennung anderer Staaten auch schon drin. Das war ja der große Gegensatz gegen die Sowjetunion und ihren Block. Das war ein Staatensystem, die haben gesagt, mit dem kapitalistischen Weltmarkt wollen sie nichts zu tun haben. Die haben gesagt, sie wollen in Ruhe gelassen werden, ökonomisch wenigstens. Dieses sich nicht der Benutzung durch Handel und Wandel zur Verfügung stellen, das war eigentlich die Kriegserklärung. Das war die erste totale Unverträglichkeit und deswegen ist mit denen auch bis zu ihrem Ende kein richtiger Frieden, sondern immerzu kalter Krieg zustande gekommen. Unter kapitalistischen Staaten, also unter denen, die selber kapitalistisch rechnen, kommt dieses Verhältnis der wechselseitigen Anerkennung, damit man den anderen benutzen kann, zustande. Warum? Weil der andere genauso kalkuliert, bloß umgekehrt. Der andere Staat lässt sich auch auf Handel und Wandel ein, aber nur, weil er den einen benutzen will, und zwar für die Stärkung seines Wachstums. Jetzt haben wir was Eigentümliches. Zwei Staaten ziehen voreinander den Hut, lassen sich auf Respekt und zivilisierte Geschäftsformen ein, und zwar, weil sie genau was total Entgegengesetztes wollen. Jeder will den anderen instrumentalisieren für das Wachstum seiner Wirtschaft, für das Wachstum seiner kapitalistischen Reichtumsgrundlage. Jeder lässt sich auf die Genehmigung, die Kapitalisten des anderen dürfen bei ihm Geschäfte machen, nur ein, weil er seinen Kapitalisten das Tor zum anderen öffnen will. beide wollen den anderen für sich benutzen und anerkennen ihn nur insoweit, als er sich dafür zur Verfügung stellt. Jetzt muss man sagen, die Entgegensetzung der national-egoistischen Zwecke ist der Welt heutzutage eigentlich kein Geheimnis. Das ist doch irgendwie klar. Jeder Staat ist ein unbedingter Egoist. Er lässt sich auf den Verkehr mit dem anderen ein, weil es ihm nützen soll. Das weiß irgendwie jeder. Und dass das entgegengesetzt ist, wenn der andere dasselbe will, bloß von der anderen Richtung her, ist auch keinem mehr Rätsel. Nur eins ist dem allgemeinen Urteil nicht so geläufig. Dass die Verwirklichung dieses Anliegens auch wirklich ausschließend ist. Dass es also nicht gut sein kann, dass der andere den einen und der eine den anderen benutzt. Sondern dass dieses Benutzen sich schon ein bisschen sortiert in ein Benutzen und in ein Benutztwerden. Also jetzt geht es ein bisschen darum, wie schaut der Verlauf der Konkurrenz der Nationen um ihr jeweiliges nationales Kapitalwachstum aus. Also der erste Punkt war, Staaten lassen sich auf den wechselseitigen Verkehr ein, um den anderen als Quelle des eigenen nationalen Reichtums zu benutzen. Wie tun sie das? Sie erlauben ihren Geschäftsleuten grenzüberschreitend Geschäfte zu machen. Und es hat die Bedeutung, sie treten selber, die Nationen treten ein in eine Konkurrenz um die Benutzung des jeweils anderen. Das ist auch heute gar kein Geheimnis. Jeder weiß von Standortkonkurrenz. Jeder weiß davon, wir Deutschen, Deutschland steht in Konkurrenz zu China, Korea, Indien, aber auch zu Frankreich, zu Tschechien etc. etc. Wir müssen uns in der Konkurrenz mit anderen Standorten behaupten, sonst gehen wir unter. Zwei Staaten sich entscheiden, sie öffnen die Grenzen und erlauben den Geschäftsleuten, die Grenzen zu überschreiten und im jeweils anderen Land Geschäfte zu machen. Deswegen, weil den Staaten selber und allen Unternehmern auf ihrem Territorium der einheimische Markt zu klein war. Da muss man sagen, jetzt sagen zwei Staaten, unser Markt ist uns zu klein. Wir erlauben jeweils dem anderen auf dem eigenen Markt zu gehen und gehen selber auf dem anderen. Ist ja dadurch größer geworden. Wenn der Markt jedem der beiden beteiligten Staaten zu klein war, den er beherrscht, dann ist der Markt, den sie miteinander haben, ja auch nicht größer geworden. Der muss ja jetzt für die Kapitalisten beider Seiten reichen. Also zunächst mal haben sie ja nicht den Markt vermehrt, sondern sie haben was anders gemacht. Sie haben beschlossen, dass ab sofort die Kapitalisten des einen Landes und die Kapitalisten des anderen Landes sich einer Konkurrenz des Kapitals beider Länder aussetzen. Der Markt lässt sich schon vergrößern, aber halt für das Unternehmen, das sich in dieser Konkurrenz durchsetzen kann. Wenn die Grenzen geöffnet werden und in beiden Ländern Geschäfte gemacht werden, dann, wie gesagt, ist die Kaufkraft erstmal nicht größer geworden, der sich die Kapitalisten beider Länder bedienen können und die ihnen vorher in ihren jeweiligen Ländern beiden zu klein war. Aber die Kaufkraft wird größer für die Firma nämlich, die sich im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr durchsetzt. Und zwar dadurch, dass sie mit ihrem Erfolg andere Konkurrenten aus dem Feld wirft und fertig und kaputt macht, dass andere Kapitale den Konkurrenzkampf verlieren und untergehen. Dadurch kann das eine Land, kann der Kapitalist, der eine Kapitalist den großen Markt nutzen. Und dadurch wird der Markt für ihn größer, ohne dass er zunächst mal überhaupt größer wird. Für den Sieger der Konkurrenz ist er größer. Und insofern ist der Beschluss, wir öffnen die Grenzen, der Beschluss zu einem Vergleich. Zwei Staaten lassen sich darauf ein, dass sich ihre Unternehmer vergleichen. Und zwar daran, an dem Maßstab vergleichen, wer die preisgünstigere Ware herbringt oder wer bei einem gegebenen Marktpreis den größeren Gewinn im Kaufpreis der Ware unterbringt. Auf diese Konkurrenz lassen sich beide Staaten ein. Und sie lassen sich auf sie nur ein, weil sie sie gewinnen wollen. Das Land, das die Arbeit der arbeitenden Menschen erfolgreicher für konkurrenzfähige Ware nutzt, das kann den größeren Markt nutzen. Der andere Kapitalist kann ihn nicht nutzen. Deswegen ist schon klar, die Konkurrenz, die man damit eingeht, eröffnet Wachstumschancen, aber erstmal keineswegs automatisch für beide Seiten, für beide Staaten. Und wenn für beide Staaten, dann wäre es ein reiner Zufall, wenn es für beide Staaten in gleichem Maße wäre. Die Konkurrenz, die da eröffnet wird, jetzt entscheidet ja die Konkurrenz der Unternehmer drüber, welches Land den größeren Markt als Wachstumschance hat nutzen können und welches Land es nicht gekonnt hat. Vielleicht lohnt sich an der Stelle nochmal ein kleiner Exkurs. Man muss sich klar machen, dass es beim Austausch, den die modernen Staaten erlauben und einrichten, nicht um den Gebrauchswert geht. Der ist das Mittel des Gelderwerbs. Bei Attac habe ich gelesen, ich bin auch kein Gegner des Welthandels, denn schließlich trinke ich Bohnenkaffee. Aber man muss sehen, der Welthandel findet nicht statt, damit wir Bohnenkaffee haben. Und nicht statt, damit wir Bananen und Südfrüchte und so weiter, was nicht bei uns wächst, haben. Der Welthandel findet nur statt dann und nur dort, wo Unternehmer mit diesen Dingern Gewinne machen können. Und deswegen ist umgekehrt so, wo das nicht geht, findet der Austausch der Gebrauchswerte auch gar nicht statt. Also die Pharmaindustrie verkauft an Afrika sehr wenig Medikamente, weil die einfach die nicht zahlen können. Da wäre ein Bedürfnis nach einem Gebrauchswert, nach dem nützlichen Ding, nach dem Medikament. Aber wenn kein Geschäft mitgeht, dann ist kein Unternehmen daran interessiert, hier die Ware, die es hier gibt und dort nicht, hinzuschaffen. Also da ist die Versorgung mit Gebrauchswerten ist der Nebeneffekt des Gelderwerbs und nicht umgekehrt.
Pardon, das ist eine Schwierigkeit.
Trotzdem, auf dieser Ebene, zwei Staaten lassen sich darauf ein, grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr einzurichten, weil jeder den anderen als Quelle des nationalen Wachstums bei sich nutzen will. Auf dieser Ebene kommen durchaus noch beiderseitige Nutzen zustande. Also die Öffnung der Europäischen Union. Ja, dass da so immer neue Staaten angegliedert werden und so. Das hat durchaus, speziell wenn es sich dann als Handelsblock gegen Dritte richtet, das kann durchaus die Seite haben, alle haben Wachstum. Und diese Freihandelspropagandisten, die werben ja immer damit, alle können Wachstum haben, wenn man nur die Zölle weglässt. Und es kann auch auf dieser Ebene noch passieren, dass alle Wachstum haben. Ein Nullsummenspiel ist es nicht, denn wenn einer wächst, dann ist er ja auch gleich wieder als Käufer zum Beispiel ein größerer. Wenn also ein deutscher Automobilproduzent wächst und seine Autoreifen in Frankreich oder Italien bestellt, dann mag er als Autoverkäufer konkurrieren gegen französische Autofirmen und die beschädigen. Als Käufer von Reifen kann er für französische Reifenproduzenten wieder eine Wachstumsgelegenheit sein. Also auf der Ebene, ein Nullsummenspiel ist das auf der Ebene nicht. Aber deswegen ist es so wichtig, in dem Zusammenhang die Ebenen auseinanderzuhalten. Wachstum in verschiedenem Maße kann durchaus auf allen Seiten der Welthandelsbeteiligten zustande kommen. Also der erste Zweck kann durchaus gelingen. Kaum stellen wir uns auf den nächsten Standpunkt, ist das schon nicht mehr drin. Kaum stellen wir uns nämlich auf den Standpunkt, dass die Staaten nicht nur Wachstum wollen und das vielleicht auch kriegen, sondern dass die Staaten den grenzüberschreitenden Verkehr bilanzieren. Jetzt habe ich doch wieder dieses Geräusch drin, oder? Wenn Staaten den grenzüberschreitenden Verkehr bilanzieren, dann haben jetzt geht's, ja. Dann ziehen Sie einen Strich unter die Konkurrenz, die die Unternehmer des eigenen Landes gegen die Gesamtheit der Unternehmer des anderen Landes geführt haben. Sie zählen zusammen, was an Importen und an Exporten zustande gekommen ist. Und im Ergebnis kommt eine Handelsbilanz raus.